verletzte Dutzende traumatisierte Schüler. Das Drama ereignete sich heute Vormittag in Graz. Damit beginnen die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bei Schüssen an einer Schule in Graz in Österreich sind nach neuen Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Jahr davor. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000, davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielbranche werden. Heute haben der regierende Bürgermeister Wegner und Wirtschaftssenatoren Giffey den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben. Das Quartier Lux nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Beide, regierender Bürgermeister und Wirtschaftssenatoren, machten deutlich, dass sie das Projekt für deutschlandweit einzigartig halten. Giffey sprach von einer Investition in die Zukunft, denn die Gaming-Branche wachse enorm und das käme auch der Berliner Wirtschaft insgesamt zugute. Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
Die US-Regierung hat weitere Soldaten nach Los Angeles geschickt, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. Am Abend ist in Los Angeles wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Der US-Musiker Sly Stone ist tot. Wie seine Band mitgeteilt hat, erlag er im Kreise seiner Familie einer Lungenerkrankung. Stone wurde 82 Jahre alt. Mit seiner Band Sly and the Family Stone hat der Musiker in den 60er und 70er Jahren die Funkmusik populär gemacht. Zunächst in den Vereinigten Staaten, später in der ganzen Welt. Zu seinen bekanntesten Songs gehören Everyday People und Family Affair. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18, Tempelhof 20, Küritz nur 15, Senftenberg 23 Grad. Morgen erst bewölkt, später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, 18 bis 21 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Ausschreitungen in Los Angeles gegen Festnahmen und Abschiebungen von Migranten haben bei weitem nicht das Ausmaß von Unruhen der vergangenen Jahrzehnte oder nach der Ermordung von George "I Can't Breathe" Floyd. Die Gewalt beschränkt sich auf ein paar Straßenzüge der Metropole. US-Präsident Trump aber spricht von einem Aufstand. Er hat 2000 Soldaten der Nationalgarde nach Kalifornien entsandt, obwohl das eigentlich der Hoheit der Gouverneure von Bundesstaaten obliegt. Zusätzlich hunderte Marines haben den Marschbefehl erhalten. Eine kalkulierte Provokation durch Trump sei das, kommentiert ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer. Der Politologe Christian Lammert ist Professor für Nordamerika-Studien an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Tag, Herr Lammert.
Hallo, ich grüße Sie.
Teilen Sie diese Einschätzung, kalkulierte Provokation?
Ja, das muss man so einschätzen. Zum einen, Sie haben es ja oft schon darauf hingewiesen, die Bedrohungslage war bei weitem nicht so, wie Trump das skizziert hat. Die Sicherheitsbehörden in Los Angeles hatten das eigentlich weitgehend unter Kontrolle, als das am Freitag losging. Deswegen auch keine Anfrage nach Nationalgarde, nach Washington oder auch, die können das ja selbstständig machen. Und wenn man auch mal ein bisschen überlegt, was letzte Woche war, die große Debatte, Streit, Musk und Trump und die Diskussion über das Haushaltsgesetz und die Konsequenzen, da waren viele negative Nachrichten für Trump und jetzt hat man ein anderes Thema.
Er kann also ablenken, aber was will er tatsächlich provozieren?
Naja, er will mit dieser Politik jetzt auch sein Wahlversprechen nochmal deutlich durchsetzen. Dafür haben viele Leute ihn gewählt, dass er in der Einwanderungspolitik hart durchgreift. Da sind auch seine Zustimmungswerte im Vergleich zu anderen Politikbereichen noch sehr hoch. Und hier hat er jetzt einen Gegner, sowas braucht er auch immer. Hier kann er polarisieren, hier kann er skandalisieren und das nutzt er momentan, um sein eigenes Profil wieder zu schärfen.
Und ist das da ein Zauberwort, Aufstand? Darf er dann viel mehr?
Ja, wenn es ein Aufstand ist, eine Rebellion, so heißt es in den Gesetzen, also eine Rebellion gegen die Regierung, da ist ja dann auch die Bundesregierung mit gemeint. Wenn das vorläge, dann hätte er schon weiterreichende Konsequenzen, aber genau das müssen jetzt auch Gerichte prüfen. Gary Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, hat ja schon Klagen eingereicht, sowohl gegen den Einsatz der Nationalgarde als auch gegen den Einsatz von Marines, die ja auch bereitgestellt wurden. Also das müssen jetzt vor allem die Gerichte auch entscheiden.
Soll damit auch ein Präzedenzfall verhindert werden, nämlich dass der Präsident den Einsatz von nationalen Streitkräften in einem Bundesstaat anordnen kann?
Genau, das ist bislang noch nie passiert und meisten Einsätze von Nationalgarden passiert immer in Kooperation mit den Einzelstaaten. Das letzte Mal, wo das rein von der Bundesregierung ausgegangen ist, war 1957, als man Bürgerrechte durchgesetzt hat von Washington aus. Danach wurde das immer nur in Kooperation mit dem Bundesstaat gemacht.
Ist das also ein weiterer Schritt dahingehend, die bundesstaatliche Demokratie vielleicht nicht abzuschaffen, aber zu schwächen in den USA?
Ja, zumindest ist es wieder ein klarer Angriff auf zwei Gruppen. Einmal der politische Gegner. Also hier wird auch wieder viel die Demokraten die Schuld zugeschoben für konstruierte Zustände von Chaos. So argumentiert hier die Administration. Aber auch klare Signale gesetzt gegen Proteste, die sich gegen die Regierung manifestieren. Für nächstes Wochenende sind in den ganzen USA Proteste gegen die Bundesregierung angekündigt. Und wenn man sich die Exekutivanordnung mal genau anschaut, das gilt für 60 Tage jetzt dieses Recht der Bundesregierung und ist auch nicht auf Los Angeles begrenzt. Also jetzt könnte Trump auch in anderen Städten Nationalgarden einsetzen gegen Proteste.
Und in Kalifornien erscheint es auch als ein Showdown gegen Gavin Newsom, den demokratischen Gouverneur von Kalifornien.
Ja, der scheint sich auch so ein bisschen in Stellung zu bringen. Wahrscheinlich hat er Ambitionen, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen auch für die Demokraten anzutreten. Und er sieht jetzt in so einer starken Rolle gegen Funktion zu Trump, glaube ich, so ein Mittel, um sich auch in die politische Debatte zu bringen. Ob das so hilfreich ist, auch in dieser Rhetorik, die er jetzt vorbringt, so zu radikalisieren, glaube ich nicht. Aber das ist halt Politik.
Ja, welches Spiel spielt Newsom da? Will er Trump vielleicht zum Überreagieren provozieren, um zu zeigen, wessen Kindesgeist Trump ist?
Ja, ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, man macht den Demokraten immer so Vorwürfe, sie würden zu wenig tun, keine Ideen vorbringen, keine Gegenstrategie gegen diese Trump-Politik haben. Und er versucht jetzt hier mal klare Kante zu zeigen und so vielleicht auch das Profil der Demokraten zu schärfen und gleichzeitig sichtbarer zu machen. Ob das allerdings in dem Fall wirklich fruchtbringend ist, da habe ich so meine Zweifel.
Zumindest fruchtbringend vielleicht für Newsom, der sich dann, wie Sie sagen, an die Spitze des Widerstandes gegen Trump stellt.
Ja, das mag eine Motivation für ihn sein. Das sind alles Politiker, die auch gern in der öffentlichen Debatte präsent sind.
Die Einschätzungen des Politologen Christian Lammert waren das. Er ist Professor für Nordamerika-Studien an der Freien Universität in Berlin. Schönen Dank, Herr Lammert.
Gerne doch.
15 Uhr und 11 Minuten. And now something completely different. Wer unsicher im Wasser ist, für den wird sommerliche Abkühlung schnell zur Gefahr. Und das gilt nicht nur für Kinder. Mindestens 3,5 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht schwimmen. Dazu kommen noch viele, die nicht sicher schwimmen können. In Frankfurt-Oder läuft derzeit ein Schwimmkurs für Erwachsene. RBB24-Reporter Robert Schwass war am Beckenrand.
Lang machen die Arme, vorne die Hände drehen. Und das Wasser nach hinten wegdrücken.
Ulf-Peter Hartwig leitet seine Schwimmschüler an. Heute steht Brustschwimmen auf dem Programm. Erst im flachen und dann im tiefen Becken. 6 Frauen und 3 Männer haben sich für den Schwimmkurs angemeldet. Einige Teilnehmer haben spezielle Schwimmflügel für Erwachsene an.
Wir versuchen heute unsere Technik ein bisschen zu vervollständigen, weil die Bewegungsabläufe ja eben ganz anders sind und die diese Bewegung nicht kennen, ne?
Auch die 19-jährige Solin schwimmt mit. Vor 3 Jahren kam die junge Frau aus Syrien nach Frankfurt. In ihrer Schule in Syrien gab es keinen Schwimmunterricht.
Als ich hier kam und habe gesehen, dass Leute einfach schwimmen können, ich habe gesagt, warum kann ich das nicht? Das war nicht schön.
Angst vorm Wasser, kein Schwimmunterricht im Kindesalter. Die Gründe, warum Erwachsene nicht schwimmen können, sind vielfältig, sagt auch Daniel Keib, Pressesprecher der DLRG Brandenburg. Ein weiteres Problem sei der große Sanierungsbedarf bei Brandenburger Schwimmhallen. Dass es immer weniger Bäder für den Unterricht gibt, mache das Lernen schwieriger.
Das ist zwar immer wieder ein Thema, wir haben es früher am See gelernt oder so Geschichten, die man dann so hört, aber nein, für uns ist klar, das sichere und gute Schwimmen, das lernt man nur in Schwimmbädern, die auch einen Rettungsschwimmer haben, wo auch ein vernünftiger Schwimmlehrer dabei ist. Und dafür plädieren wir einfach auch, dass das elementar ist und eben nicht aus der Stundentafel wegfällt und da auch nicht gekürzt wird.
Was man als Kind nicht gelernt hat, sei im Erwachsenenalter schwer aufzuholen, sagt Ulf-Peter Hartwig.
Der Umgang mit der Angst ist natürlich im Erwachsenensein natürlich ein ganz, ganz anderes wie bei Kindern.
Erste Erfolge würden sich im Schwimmkurs aber schon zeigen, so Hartwig. Auch Solin ist nach einigen Wochen im Wasser deutlich selbstbewusster.
Am Anfang war es eigentlich sehr, sehr schwierig. Ich hatte so viel Angst vor dem Wasser und ich konnte gar nicht reinspringen, weil ich so Angst hatte. Aber jetzt ist es viel besser.
Einmal im Jahr bietet das Frankfurter Hallenbad einen Erwachsenenschwimmkurs an. Aktuell beträgt die Kursgebühr 135 Euro.
Wenn Erwachsene baden gehen, ein Kurs für Große, die sich freischwimmen wollen. Darüber informierte RBB24-Reporter Robert Schwass.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Special Olympic World Games für Menschen mit geistiger Behinderung haben 2023 Berlin bewegt. Es war das größte Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 von München. Es brachte mediales Interesse und lockte viele Menschen mit Beeinträchtigungen in die Sportvereine. In diesem Jahr finden vom 10. bis 13. Juli erstmals die Special Olympics Landesspiele Berlin-Brandenburg statt. Heute wurde in Potsdam das Brandenburger Programm vorgestellt, inklusive Fotoshooting. Jakob Rüger.
Es ist ein besonderer Moment für Elena Weiß. Die Special Olympics Hockeyspielerin posiert mit ihren blonden, kurzen Haaren für professionelle Fotos.
Kannst du noch mehr lachen? Genau so. Und einmal die Arme runter.
Als Gesicht der Landesspiele Brandenburg wird ihr Bild bald in ganz Potsdam hängen.
Ist ein bisschen was anders, wenn man das Gesicht halt sieht auf der Straße oder halt Freunde oder Familie, die dann halt auf WhatsApp schreiben, dass man sich halt sieht. Das ist schon was ganz Besonderes.
Die Landesspiele Berlin und Brandenburg finden gemeinsam statt. Elenas Sporthockey, Kanu, Rudern, Boccia und Schwimmen werden in Potsdam sein. Die anderen 8 Sportarten, wie zum Beispiel Judo, Badminton oder die Leichtathletik, wird es im Berliner Sportforum Hohenschönhausen geben. Für Matthias Pietschmann, den Präsidenten von Special Olympics Brandenburg, eine lohnende Kooperation.
Bis 21 waren wir ja ein gemeinsamer Verband und wir haben zu den World Games beschlossen und entschlossen, weil es sehr schwierig war, mit Förderungen Geld aufzutreiben und überhaupt eine Breite zu erreichen außerhalb von Berlin. Das ist das Problem, was man dabei hat.
Und so arbeiten beide Bundesländer eng zusammen. Die Landesspiele werden in Berlin eröffnet und die Abschlussfeier findet in Potsdam statt. Es geht um Medaillen und die Qualifikation für die nationalen Special Olympics 2026 im Saarland, aber auch um Teilhabe im Breitensport.
Das ist so der Schnuppergedanke auch. Und es ist ja nicht jeder daran interessiert, leistungsmäßig es zu betreiben. Und dann kommt genauso Mama, Papa mit einem 4-jährigen Kind und einer Beeinträchtigung und sagt, was kann ich denn eigentlich tun? Ja, das ist ein freies Angebot, aber so beginnt es ja und das macht dann in jedem Kindergarten und in jeder Vorschule.
Jeder darf sich ausprobieren und vielleicht macht der Nachwuchs irgendwann so Karriere wie Elena Weiß und strahlt von den Ankündigungsplakaten der zukünftigen Landesspiele Brandenburg.
Besonders, weil ich denke, dass ich halt die Landesspiele im Gesicht bin, ja, ist schon was Besonderes.
Sagt sie stolz mit einem breiten Lächeln. In gut einem Monat ist es soweit. Dann geht es für Elena Weiß und rund 800 weitere Special Olympics Athleten um die Medaillen.
Jakob Röger berichtete. Fußballaufsteiger Hamburger SV verstärkt sich wohl mit Jordan Torunariga. Wie der Kicker und Sky berichten, habe sich der HSV mit dem Bundesliga-erfahrenen Innenverteidiger geeinigt. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom belgischen Erstligisten KA Gent, wo sein Vertrag ausläuft. Torunariga wurde bei Hertha BSC ausgebildet, schaffte in Berlin den Sprung in die Bundesliga. Vor 3 Jahren wechselte er nach Belgien.
Werbung. Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, erstmal noch ordentlich Regen für die Natur. Die Sonnenfreunde kommen dann den Rest der Woche auf ihre Kosten. Heute Nachmittag liegt eine dicke Wolkendecke über uns zu. Es wird ab und zu Regenschauer geben, vereinzelt auch Blitz und Donner. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Wenn es regnet, kann es etwas kühler werden. Und es gibt einen böigen Wind aus Südwest. Heute Nacht noch weitere Schauer. Die ziehen dann aber gen Osten ab, sodass es morgen zwar noch einige Wolken geben wird, aber immer mehr Lücken. Im Laufe des Tages kommt dann auch die Sonne raus und es bleibt meist trocken. 18 bis 21 Grad. Und ab Donnerstag steigen dann die Temperaturen kräftig und es gibt viel Sonnenschein.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Zunächst ein Hinweis für Angermünde. Dort brennt eine Lagerhalle. Sie sollten mit Rauch und Geruchsbelästigungen rechnen. Und bitte halten Sie unbedingt Türen und Fenster geschlossen. Es gibt Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten plus A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest über eine Stunde plus. Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben sind es 30 Minuten mehr. Südliche A10 Richtung Werder zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam 15 Minuten plus. A20 Richtung Rostock zwischen Straßburg und Neubrandenburg Ost wegen Bauarbeiten bis heute Abend gesperrt. In Berlin wird es wieder voller auf dem Stadtring, stockt es Richtung Wedding ab Detmolder Straße aktuell 15 Minuten plus, auch entlang der Autobahn 5. Füllen sich die Straßen. Gute Fahrt.
15 Uhr und 19 Minuten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen schönen guten Tag, ich bin Michael Castricius. 17 Schulklassen und 40 Lehrkräfte etwa hat das Gymnasium im österreichischen Graz. Die Schüler und Schülerinnen sind 14 Jahre oder älter. Einige von ihnen haben den heutigen Unterrichtstag nicht überlebt. Ein Amoklauf in den Nachrichten, Birgit Röhricht.
In Graz in Österreich hat ein bewaffneter Angreifer in einer Schule mindestens 9 Menschen erschossen. Nach Angaben der Grazer Bürgermeisterin handelt es sich um mehrere Schüler und mindestens ein erwachsenes Opfer. Auch der mutmaßliche Täter sei tot. Laut dem Fernsehsender ORF war er ehemaliger Schüler der Oberschule. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter allein gehandelt, hieß es von der Polizei. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Laut Polizei besteht keine weitere Gefahr. Der Großeinsatz ist inzwischen beendet. In Berlin ist am Vormittag der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte dabei vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker. Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000, davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner unterstrich, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere. Das House of Games sei einzigartig wie Berlin und werde der Computerspielbranche Rückenwind geben. Davon sei er überzeugt, betonte der CDU-Politiker. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Das Gesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen demnach Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um die entsprechenden Kontrollen durchzuführen. Aus Sicht der Justizverwaltung gehen die momentanen Landesregelungen zudem über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist. In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht eine Explosion vor einem Café gegeben. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Hintergründe sind noch unklar. Katharina Trümper, RBB 24.
Gegen 2 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall in der Schierker Straße. Kurz darauf brannte die Eingangstür des Lokals. Auch ein Fenster wurde zerstört. Ein Angestellter des Cafés konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein geparktes Auto und das Motorrad des 61-jährigen Kaffeeinhabers. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Darunter sind auch Experten des Landeskriminalamtes.
In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark brennt derzeit eine Lagerhalle. Dadurch kommt es in dem Bereich zu starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Rettungskräfte sind im Einsatz. Laut Feuerwehr besteht für Anwohner momentan keine Gefahr. Dennoch sollen sie das betroffene Gebiet aber meiden sowie Fenster und Türen geschlossen halten. Nach Informationen der Feuerwehr soll es sich beim Brandort um eine Halle des Katastrophenschutzes handeln. Dort könnten ersten Angaben zufolge auch Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18 Grad, Tempelhof 20, Küritz 15, Senftenberg 23 Grad. Morgen ist bewölkt, aber es bleibt meist trocken. Später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, 18 bis 21 Grad. Die Zeit 15.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Berlin bekommt im nächsten Jahr ein House of Games. Das wird keine Spielhölle, ein Himmel für Entwickler von digitalen Spielen soll es werden. Ein Zentrum für die Games- und Creative-Tech-Branche auf zunächst 10.000 Quadratmetern. Die Stadt will damit ihre nationale Vormachtstellung in der Branche festigen und möglichst international aufrücken. In welcher Lage das Game-Design ist, darüber spreche ich mit Felix Falk. Er ist Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche. Schönen guten Tag, Herr Falk.
Hallo Herr Castricius, ich grüße Sie.
In Berlin und Brandenburg gibt es mehr als 300 Unternehmen in ihrem Metier. Der gemeinsame Jahresumsatz wird mit 500 Millionen Euro angegeben. Ist das beachtlich im internationalen Vergleich?
Das ist tatsächlich beachtlich, aber nicht im internationalen Vergleich. Also das zeigt, was das Potenzial hat. Aber wenn man sich andere Standorte anguckt, Kanada, Frankreich, England, viele andere, dann weiß man, da steckt noch eine ganze Menge drin und viel Wachstum ist noch möglich.
Warum hängen wir diesen Ländern, die Sie aufgezählt haben, hinterher?
Das sind tatsächlich die Rahmenbedingungen, die in Deutschland seit vielen Jahren noch nicht so gut sind wie beispielsweise in den genannten Ländern, die schon vor über 10 Jahren angefangen haben, die Games-Branche ganz explizit anzusiedeln, beispielsweise mit Förderprogrammen. Und das haben sie gemacht, weil einfach die kulturelle Bedeutung, die wirtschaftliche Kraft und vor allen Dingen auch der Innovationsfaktor von der Games-Branche so entscheidend ausgeht, dass zum Beispiel Kanadier gesagt haben, wir haben nicht nur Bäume und Wasser, wir wollen jetzt auch so eine Zukunftsbranche haben. Und die sind inzwischen, obwohl sie ja viel kleiner sind in der Einwohnerzahl im Vergleich zu Deutschland, haben die dreimal so viele Fachkräfte und dementsprechend viele Spiele, Innovationen, Technologien. Das sollten wir auch in Deutschland uns nicht entgehen lassen.
Aber liegt es auch an der kreativen Szene, dass die Megaseller hier fehlen aus Deutschland?
Überhaupt nicht, weil das sehen wir nämlich gerade aus Berlin, aber auch aus anderen Orten in Deutschland, dass im Bereich von kleineren Spielen, sogenannte Indie-Spiele, die wirklich Welthits auch haben können, aber nur das sind dann nicht die Spiele, die gleich die Blockbuster sind, an die alle denken, sondern die so in Nischen dann große Erfolge werden. Wir brauchen aber ein gesundes Ökosystem von groß bis klein und vor allen Dingen brauchen wir viel mehr davon, denn die Kreativität und den Willen und die Lust auf Gründung und das Interesse, das haben wir alles. Wir müssen halt nur den Rahmen auch haben, damit da erfolgreiche Unternehmen draus werden können und größere Unternehmen draus werden können.
Wie groß ist denn der Rahmen im Moment? Man hört manchmal oder öfters, es boomt die Branche, die Games-Branche auch in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Entlassungen und Arbeitslosigkeit unter Developern.
Es stimmt beides. Insgesamt boomt die Branche. Seit Jahren ziemlich erfolgsverwöhnt, zweistellige Zuwachsraten. Gerade in der Corona-Zeit ist es zum Teil um 17%, um 30% gewachsen. Und jetzt gibt es aber seit 2 Jahren durchaus eine Delle, eine Wachstumsdelle, wo wir auch sehen, dass einerseits dieses starke Wachstum in Corona, wo die Leute im Lockdown waren und einfach gespielt haben, auch um mit ihrer Familie über verschiedene Bundesländer verteilt in Kontakt zu bleiben, dass das einerseits wieder zurückgegangen ist und auch so eine Konsolidierung stattfindet, weil einfach die Games-Branche ist sehr dynamisch, ist sehr international geprägt. Die Analysten sagen aber alles schon, das wird bald wieder weitergehen und in den nächsten Jahren werden wir wieder ein außerordentlich starkes Wachstum erleben, einfach weil dieser Markt doch so so innovativ ist und so viele Sachen passieren. Und auch wenn man sich anguckt, dass 3 Milliarden Menschen auf der Welt heute schon spielen und das können ja noch viel mehr werden, da also für Wachstum gesorgt ist. Und die Frage ist, werden wir daran teilhaben? Wir haben gerade gesagt, wie ist der Rahmen? In Deutschland hat man angefangen, eine wettbewerbsfähige Förderung aufzustellen. Die hat dann allerdings nicht so richtig funktioniert. Und jetzt hoffen wir sehr, dass mit einer neuen Bundesregierung und einer zuständigen Bundesministerin Dorothee Bär, die für Games zuständig ist, zusammen auch mit einem Finanzminister Lars Klingbeil, die sich beide mit Games gut auskennen, schon viele Jahre, dass da also auch dann der Wille da ist, das umzusetzen, damit wir so ein Level Playing Field haben. Also faire Ausgangsbedingungen, Denn ohne diese haben die Entwickler 30% Kostennachteil. Da kann ich dann nicht konkurrieren.
Und welche Rolle kann da dieses Berliner House of Games, wenn es nächstes Jahr kommt, spielen?
Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn einerseits wollen wir hinkriegen, dass die Games-Branche insgesamt resistent ist, fairer im Wettbewerb fair agieren kann und deswegen in der Breite funktioniert. Wir brauchen aber auch immer Leuchttürme. Denken wir an die Gamescom. Ende August guckt die ganze Welt auf Deutschland, weil da das größte Festival der Gameskultur überhaupt stattfindet und das ist natürlich ein totaler Katalysator auch für eine Entwicklung.
Genau, aber das findet in Köln statt, ne?
Ja, genau. Aber genau so eine Funktion kann das House of Games jetzt haben. Und das nicht nur eine Woche im August, sondern das ganze Jahr, dass hier also wirklich so ein Leuchtturm entsteht, der auch international gesehen wird und dafür sorgt, dass wir als gesamter Standort vorankommen können.
Braucht es dafür so ein eigenes Haus? Meine Kollegin merkte vorhin berechtigterweise an, die sind doch sowieso alle digital vernetzt.
Ja, das denkt man, ist aber nicht so. Tatsächlich ist es in so einer kreativen Branche wichtig, dass die Teams dann auch zusammenarbeiten. Klar, so ein Spiel, eine Entwicklung selbst, in den Programmcode, den kann ich am Rechner schreiben, aber im Team zusammenzuarbeiten mit 30 Disziplinen, wo Game Designer, Level Designer, Grafiker, Programmierer, alles muss Hand in Hand an einer Vision arbeiten, wo innerhalb von 3, 4, 5 Jahren so ein Spiel entsteht. Das braucht natürlich den Austausch vor Ort. Da würde ich sagen, ist es noch ganz klassisch. Es ist sozusagen das Beste aus beiden Welten. Analog und digital kommt in der Gamesbranche zusammen.
Das moderne Wort dafür ist gerade Wachstumsbooster. Kann das Hoffnung machen den jetzt arbeitslosen Entwicklern von Games in Berlin?
Ja, ich glaube, das kann es. Es dauert natürlich noch ein bisschen, bis das House of Games seine Türen öffnet und auch, wir sind auch noch nicht ganz raus aus der Talsohle, aber es geht schon, es zieht, glaube ich, schon wieder an und da wir ja vorhaben, in Deutschland generell über die nächsten 10 Jahre einfach zu einem großen international einem der besten Standorte zu werden, glaube ich, haben wir ein gutes Wachstum vor uns, wenn wir die Unterstützung eben auch haben für den politischen Rahmen und da sieht es im Moment so aus, sowohl auf Ebene Berlins, wo Frau Giffey und Herr Wegner heute ganz klar gesagt haben, sie sehen es als Zukunftsbranche, als auch im Bund, so kann ein Schuh draus werden.
Herzlichen Dank. Das war der Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Gamesbranche, Felix Falk. Danke, Herr Falk.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio, 15 Uhr und 31 Minuten, kurz nach 3:30. Was die Schüler, Eltern und Lehrer an dem Gymnasium in Graz gerade durchmachen müssen, mag man sich nicht vorstellen. Am Vormittag richtete ein Amokläufer dort ein Blutbad an. Informationen vom Österreich-Korrespondenten Wolfgang Fichtel.
10 Tote bis jetzt. Die Helfer befürchten, es könnten noch mehr werden. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Einige sind schwer verletzt. Schülerinnen und Schüler vor allem, Lehrerinnen und Lehrer auch. Sie waren am Vormittag in 2 Klassenzimmern im Borg, im Bundesoberstufen-Realgymnasium in Graz, in der Dreischützengasse. Der Grazer Hauptbahnhof ist nicht weit weg. Eins der Klassenzimmer, vielleicht das ehemalige des Todesschützen. Der mutmaßliche Täter, wahrscheinlich ein ehemaliger Schüler. Ganz Graz ist erschüttert. Bürgermeisterin Elke K. findet als erste Worte, spricht von einer furchtbaren Tragödie.
Es sind einfach zu viele Todesopfer. Was sicher ist und was man sagen kann, ist, dass der Täter selbst auch tot ist.
Der mutmaßliche Täter, erschossen aufgefunden, bestätigt die Polizei. Vormittags nach 10 gab es die ersten Meldungen. Schüsse am Borg, bestätigt Sabri Yorgun, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark.
Ja, in den Vormittagsstunden erhielten wir eine Anzeige, dass mehrere Schüsse gehört worden sind in einem Gebäude, und zwar in der Borg-Dreierschützengasse in Graz. Daraufhin lief der Einsatz unsererseits, wo dann natürlich auch die Sondereinheit Einsatzkommando Cobra vor Ort war.
Die Gegend weiträumig abgeriegelt. Es gab Gerüchte über 2 Täter, das aber ist inzwischen dementiert. Ein Täter, bestätigt die Polizei. Mit 2 Schusswaffen schreiben die Salzburger Nachrichten. Eine Pistole, eine Schrotflinte, beide Waffen habe der Täter legal besessen. 22 Jahre alt soll er gewesen sein. Der Tatort, die Schule, ist inzwischen geräumt. Die Schülerinnen und Schüler sind in einer nahegelegenen Halle untergebracht, werden von Kriseninterventionsteams betreut, für die die Arbeit jetzt erst beginnt. Nach dem ersten Schock. Ein Großeinsatz, sagt Stefan Losries vom Roten Kreuz Steiermark.
Wir stehen insgesamt mit 160 Personen im Einsatz, darunter Notärzte, Rettungssanitäter, unterschiedliche Fahrzeuge. Für uns beginnt jetzt erst der Einsatz des Kriseninterventionsteams. Wir haben über 30 Personen aus dem Kriseninterventionsteam in der ganzen Steiermark alarmiert. Die kommen jetzt her. Wir haben zwei Betroffenenzentren eingerichtet, einmal für die Schüler, einmal für Angehörige und Familie. Somit beginnt für uns jetzt noch ein weiterer großer Teil der Arbeit.
Psychologische Hilfe gibt es auch für die Eltern, für andere Angehörige der Schüler, sagt die Bürgermeisterin.
Dass es wichtig ist jetzt, dass die Kinder und die Lehrer und die Angehörigen zusammenkommen, dass schulfrei ist die Wochen, dass sie aber trotzdem benannt bleiben und benannt bleiben können, weil sie das einfach erst alles müssen verarbeiten. Das ist eine der größten Tragödien.
Eine Tragödie, bei der noch viele Fragen offen sind. Österreichs Innenminister Gerhard Karner hat für den späten Nachmittag mehr Information versprochen über die Tat, die Opfer, den mutmaßlichen Täter. Bis dahin steht alles politische Leben still. An allen öffentlichen Gebäuden sind die Flaggen auf Halbmast. Alle Termine sind abgesagt. In der Stadt Graz trauern sie vor allem.
Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel erwartet also weitere Details von der gerade begonnenen Pressekonferenz im Wiener Innenministerium. Das Update folgt.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Jeder Deutsche trennt pro Jahr mehr als 30 Kilo Plastikmüll. Der größte Teil aus der gelben Tonne landet in Müllverbrennungsanlagen. Weil diese Strom und Wärme erzeugen, gilt das Verbrennen von Plastik offiziell als Recycling. Wirklich wieder nutzbar machen, wirklich recyceln zu neuen Plastikprodukten, Formen. Was wird nur mit einem kleinen Teil der Plastikabfälle gemacht? Ein junges Unternehmen in Leipzig will das ändern, berichtet Wirtschaftsreporter Ralf Geißler.
Timo Witt verspricht Plastik ohne schlechtes Gewissen. Daran forscht der 37-Jährige seit Jahren. Nun soll der Traum durch seine Firma Evoloop Wirklichkeit werden.
Der Teil, der heute schlecht oder gar nicht recycelt werden kann, also der eigentlich heute in der Verbrennung landet, das ist unser Rohstoff. Mit dem starten wir, um dieses Plastikproblem genau an der Wurzel anzupacken.
Dafür geht Witts Firma neue Wege. Bisher wird Plastik beim Recycling geschmolzen und zu neuen Produkten gegossen. Doch mit jeder Runde sinkt die Qualität. Das Material wird milchig grau. Evoloop will Plastik deshalb nicht mehr einschmelzen, sondern es chemisch recyceln. Die Moleküle aufbrechen.
Ein Kunststoff, das sind ja ganz lange Molekülketten. Das kann man sich ein bisschen wie lange Haare vorstellen. Und dadurch, dass diese Haare dann häufig auch so einen Knäuel bilden, sind die dann ja richtig verworren. Und was wir machen, genau dasselbe, wie erstmal beim Haar machen würde, wir nehmen eine Schere, wir schneiden diese Haare durch, haben dann kurze Fragmente und diese Bruchstücke, die können wir dann im nächsten Schritt zusammensetzen, um dann neue Molekülketten, neue Polymerketten zu erhalten.
Beim Recycling entsteht so ein neuer Kunststoff, den die Forscher Evomer nennen. Aus dem, sagt Timo Witt, könne man Verpackungen machen, Parkbänke oder Babyschnuller. Das Beste aber, das Material baue sich unter bestimmten Umwelteinflüssen nach ein paar Jahren ab. Das Mikroplastikproblem löse man quasi gleich mit. Klingt ambitioniert, tatsächlich muss die Firma aber noch beweisen, dass sie aus ihren Laborerfolgen ein Geschäftsmodell machen kann. Evoloop hat sich vor allem aus einem Grund für Leipzig entschieden, hier ist die mitteldeutsche Chemieregion nicht weit, in der entsteht das mit Kohlemilliarden geförderte Großforschungszentrum für die Transformation der Chemie, kurz CTC. Dessen Direktor Peter Seeberger hat Evoloop überzeugt, als erstes Start-up des CTC nach Sachsen zu kommen. Weitere sollen folgen.
Wir sprechen mit einer Reihe von kleinen und größeren Firmen. Eine Herausforderung für uns ist momentan der Platz für diese Firmen. Denn wenn es Chemiefirmen sind, dann brauchen die auch Laborplatz. Und Laborplatz ist eben teuer und ist rar gesät.
Evoloop ist in der Leipziger Bio-City untergekommen. Das Recycling im Industriemaßstab soll aber außerhalb der Großstadt angesiedelt werden. Wo ist noch offen? Mitgründer Timo Witt hofft, 2030 werde man zehntausende Tonnen des neuen Kunststoffs aus recyceltem Plastik herstellen.
Ralf Geißler über ein Startup in Leipzig, das sich der Plastikwiederverwertung verschrieben hat. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg im Moment in der Hauptstadt 19 Grad, in Cottbus 21 und in Perleberg 15 Grad. Es bleibt heute Nachmittag dicht bewölkt. Ab und zu gibt's Regen und vereinzelt auch Blitz und Donner. Noch weitere Schauer in der Nacht, aber dann ziehen die gen Osten ab morgen zwar erstmal noch Wolken, aber das wird immer mehr Lücken geben und durch die stößt dann auch die Sonne mal durch. Im Laufe des Tages 18 bis 21 Grad morgen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Vorsicht bitte auf der A111 Richtung Berlin zwischen Stolpe und Schulzendorfer Straße. Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten Verzögerung. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest über 60 Minuten plus Richtung Dreieck Werder. Zwischen Potsdam Nord und Föben sind es 30 mehr. Südlicher 10 Richtung Werder zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam 15 plus. Lange Stau B5 Richtung Nauen zwischen Dago, Döberitz und Priort. Knapp eine Stunde plus nach einem Unfall. In Berlin ist der Berufsverkehr am Laufen. Auf dem Stadtring stockt es Richtung Wedding ab Detmolder Straße 15 Minuten extra. Auch entlang der Autobahn einige Staus. Gute Fahrt.
Es ist 20 Minuten vor 4.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Es soll ein Einzeltäter gewesen sein. Ein Einzelner, der in einem Gymnasium im österreichischen Graz geschossen hat. Vor seinem eigenen Tod hat er mehrere Menschen um ihr meist noch junges Leben gebracht. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
In Graz in Österreich hat ein bewaffneter Angreifer in einer Schule mindestens 9 Menschen erschossen. Nach Angaben der Grazer Bürgermeisterin handelt es sich um mehrere Schüler und mindestens ein erwachsenes Opfer. Auch der mutmaßliche Täter sei tot. Laut dem Fernsehsender ORF war er ein ehemaliger Schüler der Oberschule. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter allein gehandelt, hieß es von der Polizei. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Laut Polizei besteht keine weitere Gefahr. Der Großeinsatz ist inzwischen beendet. Der Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Extremisten im Blick gehabt als zuvor. Das geht aus dem Bericht der Behörde für 2024 hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz deutlich auf gut 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten ist im Jahr 2024 um fast 50% angestiegen. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind wiederum gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des andauernden Nahostkonflikts kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten, antisemitischer Hetze und gewalttätigen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Protestschwerpunkt war Berlin.
Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Deswegen hatte die Justizverwaltung bereits im Januar angekündigt, das Gesetz solle abgeschafft werden. Mit diesem Schritt wolle sie die Überlastung der Behörden verhindern, argumentiert sie nun. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist. Die Justizverwaltung hat ihren Gesetzentwurf zur Abschaffung des Saubere-Küchengesetzes ins Berliner Abgeordnetenhaus eingebracht.
In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht eine Explosion vor einem Café gegeben. Kurz nach 2 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall, berichtet die Polizei. Kurz darauf brannte die Eingangstür des Lokals. Auch ein Fenster wurde zerstört. Ein Angestellter des Cafés löschte den Brand noch, bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand. Umherfliegende Trümmerteile haben ein geparktes Auto und ein Motorrad beschädigt. Experten des Landeskriminalamtes ermitteln jetzt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Der Hintergrund ist unklar. In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark brennt derzeit eine Lagerhalle. Dadurch kommt es in dem Bereich zu starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Rettungskräfte sind im Einsatz. Laut Feuerwehr besteht für Anwohner momentan keine Gefahr. Dennoch sollen sie das betroffene Gebiet meiden sowie Fenster und Türen geschlossen halten. Nach Informationen der Feuerwehr soll es sich beim Brandort um eine Halle des Katastrophenschutzes handeln. Dort könnten ersten Angaben zufolge auch Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18 Grad, Tempelhof 20, Kuritz 15, Senftenberg 23 Grad. Morgen erst bewölkt, aber meist trocken, später ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Was ist gesünder? Eine Tafel Schokolade oder ein Apfel? Eine Runde Joggen oder eine Stunde Fernsehen? So weit, so einfach. Aber Achtung, was ist gesünder? Auf eine grüne Fläche zu schauen oder auf eine blaue? Ein Raum, in dem runde Formen überwiegen oder die klassischen eckigen vier Wände? Farben, Formen, Gerüche, Geräusche und vieles andere mehr beeinflussen auch unsere Gesundheit, und zwar unsere seelische und geistige. Und wie sie das machen, darüber sprechen wir heute bei Soup & Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, in deren Räumen wir wieder zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Anna Korwis, ein herzliches Willkommen an unser Publikum hier im Saal bzw. im Radio. Mein Gesprächsgast auf dem Podium ist die Professorin Simone Kühn. Sie leitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch recht jungen Fachbereich Umweltneurowissenschaften. Simone Kühn, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Lassen Sie uns erstmal einen Begriff klären, der für alles, was wir im Folgenden besprechen wollen, ganz grundlegend ist. Neuronale Plastizität. Was ist das?
Ja, früher war mal die Lehrmeinung, dass wir mit einer gewissen Anzahl von Neuronen geboren werden und die dann nur über die Zeit absterben können und dass man die nicht neu entwickeln kann. Aber mittlerweile wissen wir, dass so Neurone durchaus neu gebildet werden können oder neue Verbindungen schließen können und sich das Hirn sozusagen regenerieren kann.
Für unser Thema heute bedeutet das, wenn man Umweltfaktoren, Rahmenbedingungen verändert, kann sich das eben auch auf unser Gehirn auswirken, positiv oder auch negativ, je nachdem eben. Stimmt das?
Genau, wir haben halt vorher sehr viel Forschung gemacht, die einfach versucht hat, Bedingungen zu finden oder Tätigkeiten zu finden, die für die Hirngesundheit und das Wachstum irgendwie günstig sind. Und da macht man dann typischerweise Trainingsstudien. Man lädt Leute ein und erklärt ihnen, was gesunde Ernährung ist und versucht sie anzuhalten, das zu machen. Oder sagt, wenn ihr 3-mal die Woche Fahrrad fahrt, wird euer Hirn auch gesünder werden. Typischerweise machen unsere Probanden das aber leider wirklich nur, solange man sie bezahlt und solange das Interventionsfenster ist. Und danach hören sie wieder auf. Und das hat mich irgendwann geärgert. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, wenn ich jetzt besser verstünde, was einfach die Kontextbedingungen machen. Und wenn es vielleicht ausreichen würde, gut zu wissen, wo Menschen wohnen müssen, damit sie eine optimale Hirngesundheit Gesundheit haben, dann hätte ich das aktive Element irgendwie ausgeschlossen. Ist auch ein bisschen naiv, sehe ich ein, aber so ist das zustande gekommen, die Idee, auf die Umwelt zu fokussieren.
Da hätte man auch gleich viele Menschen mit einem Schlag erwischt, ne?
Genau, und auch egal, ob sie jetzt mitmachen wollen oder nicht. Genau, das ist sozusagen einfach Gesundheitsverordnung. Genau.
Und ein anderer Ausgangspunkt für Ihre Studien ist auch die Tatsache, dass das Leben in der Stadt krank machen kann, dass das Risiko für psychische Erkrankungen wirklich drastisch erhöht ist, wenn man in der Stadt lebt. Heute wollen wir eher so auf die Kehrseite der Medaille schauen, nämlich was es eigentlich an der Natur ist, die uns gesund machen kann. Sie haben ja auch Probanden in die Natur geschickt, haben die Spaziergänge machen lassen. Ein Teil der Probanden im Grunewald war es, glaube ich, sogar. Genau. Ne? Genau. Und die anderen durften sich in der Stadt verlustieren. Kudamm?
Schlossstraße,
auch schön. Was haben Sie denn bei denen beobachtet? Welche Auswirkungen hatten diese Spaziergänge?
Also wir haben versucht, die unter ganz standardisierten Bedingungen erstmal bei uns im MRT, dem Magnetresonanztomographen, zu untersuchen und sie dann da rauszunehmen, mit dem Taxi zu dem Ort zu bringen, und dann durften die eine Stunde lang spazieren gehen, entweder im Grunewald oder in der Schlossstraße, und haben sie dann wieder eingesammelt mit dem Taxi und wieder die gleichen standardisierten Laborbedingungen danach wieder hergestellt. Und in diesen Laborbedingungen haben wir den Probanden Stimuli gezeigt. Also man weiß, wenn man ängstliche Gesichter zum Beispiel sieht als Mensch, dann reagiert man darauf mit Stress, weil wir einfach gelernt haben, oder auch das wahrscheinlich auch evolutionär klug ist, auf Angst sozusagen auch mit Angst und Stress zu reagieren, weil es ein Alarmsignal ist. Und diese Art von Test haben wir vor und nach dem Spaziergang gemacht und konnten dann sehen, dass es tatsächlich eine Reduktion der typischen Hirnreaktionen auf Angst gibt, wenn man im Grunewald spazieren gegangen ist. Wenn man aber in der Stadt spazieren gegangen ist, ist das Signal stabil geblieben. Das heißt, da gab es keine Veränderung dieser Stressreaktion sozusagen. Und für uns ist das ein Hinweis darauf, dass vielleicht nicht die Stadt dieses pathogene, ungesunde Agens ist, sondern dass es tatsächlich die Natur ist, die einen positiven Effekt auf Menschen machen kann und eben Stresssysteme irgendwie runterregulieren kann.
Also Sie konnten beobachten, dass dieser kurzzeitige Spaziergang letztlich, ja nur eine Stunde, dass der sich schon ausgewirkt hat auf ja das Stresslevel im Gehirn. Ja. Und Sie hatten, glaube ich, schon zuvor mal eine Studie gemacht, da haben Sie, wie viele waren es, 341 Berliner Senioren in so eine Röhre, also in so ein MRT reingeschoben, ja, und haben geschaut, wie sich deren jeweiliges Wohnumfeld auswirkt.
Genau, diese Amygdala, so heißt das, ist so ein Mandelkern ganz tief unten im Hirn, ist auch eine sehr alte Struktur, ist also der Kortex obendrauf, ist sozusagen noch relativ jünger von der Evolution gesehen, aber diese tiefen Strukturen sind sehr alt und die haben was mit Stressverarbeitung zu tun. Und da haben wir uns die Amygdala strukturell angeschaut und haben gesehen, dass je mehr Wald die älteren Probanden in einem 1 Kilometer Radius um ihr Zuhause hatten, desto besser war die Integrität dieser Amygdala, also dieser Hirnstruktur. Ob jetzt das Wohnen wirklich diese Hirnstruktur verändert hat oder ob diese andere Hirnstruktur dazu geführt hat, dass ich mir einen Lebensort gesucht habe, der möglichst nah am Wald ist, können wir so nicht sagen. Wir haben allerdings eine relativ stabile Assoziation zwischen dieser Wohnumgebung und dieser Hirnstruktur, die es irgendwie nahelegt, dass das die Umwelt ist, die das Hirn beeinflusst.
Und in der jüngeren Studie oder in der jüngsten Studie, glaube ich sogar, haben Sie sich ein Element nochmal rausgepickt, gesondert, nämlich Vogelgezwitscher. Vorhanden im Wald, aber auch in Weddinger Hinterhöfen, wie ich sagen kann, auch gerne morgens um 4. Und da haben sie untersucht, inwieweit sich das beruhigend auswirken kann oder eben auch nicht. Hm. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, es sind 6 Minuten, glaube ich, ne? 6 Minuten Vogelgezwitscher zuzuhören. Ja. Wirkt beruhigend auf uns.
Genau, wir haben uns vor allen Dingen angeguckt, wie das wirkt auf solche Maße, die was mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Also es gibt Maße von Depressivität, Ängstlichkeit und Paranoidie, die man auch bei gesunden Probanden messen kann. Also dieses Gefühl, jemand läuft mir hinterher, oder das Gefühl, die reden über mich, ist quasi eine Art Paranoidie-Symptom. Das haben wir alle, also wir alle denken das manchmal, ist aber auf dem Spektrum der schizophrenen Erkrankungen sozusagen. Und gerade bei Schizophrenie weiß man sehr gut, dass das in Städten viel, viel häufiger ist. Und wir haben jetzt also diese größere Gruppe von gesunden Probanden einmal vor der Exposition zu den Vogelgezwitscher befragt und dann danach nochmal und konnten sehen, dass dieses Vogelgezwitscher tatsächlich dazu führt, dass die Leute weniger ängstlich sind und weniger paranoid sind und auch in Depressionen abnehmen.
Das ist jetzt ein Ausflug ins Grüne und vielleicht auch so romantisches Vogelgezwitscher, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Specht oder was auch immer, dass das gut tut. Das ist ja so ein Klassiker, das weiß man ja irgendwie. Warum dürfen wir uns denn Ihrer Meinung nach nicht damit zufrieden geben, dass wir das einfach wissen und uns dann ab und zu mal selber so einen Spaziergang im Grünen verordnen? Warum müssen wir das auf neurowissenschaftlicher Ebene dann auch noch untersuchen und spezifizieren?
Also in meinen Augen gibt es mehrere Gründe. Erstens gibt es Leute, die können nicht einfach so in die Natur gehen. Also ich denke mal einfach mal an Menschen in einem Altersheim, die nicht raus können oder jetzt zu Covid-Bedingungen, wo wir alle irgendwie nicht raus konnten oder Gefängnisinsassen. Ich meine, es gibt immer wieder Kontexte, in denen man nicht einfach so in die Natur gehen kann und da wäre es, finde ich, total super, wenn man sagen könnte, es sind genau die Aspekte, die wir den Leuten trotzdem ermöglichen sollten. Und es gibt ja zum Beispiel wirklich mittlerweile gute Methoden. Man kann mit virtueller Realität wirklich ziemlich realistisch Umgebungen darstellen. Das soll jetzt nicht heißen, wir brauchen die Natur nicht, aber es ist ja schon schön, wenn man das Populationen, die nicht raus in die Natur können, irgendwie ersetzen kann. Genauso denke ich, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir werden uns noch umschauen müssen, wie unsere Welt demnächst aussieht. Und wenn wir die Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen, rauszufinden, was sind das denn für Elemente, die wirklich für unsere Gesundheit auch essentiell notwendig sind, hat man nochmal mehr Impact, Leute dazu zu animieren, zu sagen, wir müssen uns bemühen, das zu erhalten, weil wir, jedes Individuum davon abhängig ist.
Jetzt ist aber ja Natur quasi ein Gesamtkunstwerk. Also wenn wir uns mal den Wald vorstellen, ne, dann riecht das irgendwie würzig, der Specht, der klopft irgendwie gegen den Stamm, das Auge sieht sich am Grünen satt. Macht es denn dann Sinn, sich einzelne Aspekte wie eben das Vogelgezwitscher rauszupicken, um die zu untersuchen? Oder ist es mehr das Gesamtwerk, was den Effekt bringt?
Also wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, wo wir wirklich versucht haben, das auseinander zu dividieren. Ist sehr artifiziell, weil in einem Labor stattgefunden. Aber wir haben zum Beispiel den Leuten virtuelle Realitätsbrillen aufgesetzt und dann wirklich so eine Art Surround-Video gezeigt. Also dass man so ein 360 Grad, man hat wirklich den Eindruck, man steht im Wald sozusagen. Und dann haben wir bestimmten Gruppen dazu auch noch die Geräusche vom Wald gespielt und bestimmten Gruppen auch noch dazu den Geruch gespielt. Und andere haben eben nur eine von diesen Modalitäten bekommen. Und wir sehen schon in bestimmten Parametern, dass es was bringt, alles zusammen zu haben. Sogar mehr als die Summe der Teile. Das ist aber nicht für alle Dimensionen der Fall. Also nicht für alle positiven Effekte, die wir messen, ist das relevant, dass wir jedes Element zusammen haben. Ich meine, man muss auch einfach realistisch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, es ist wirklich gesund, Vogelgezwitscher immer zu hören. Das könnte man beim Arbeiten irgendwie einfach im Hintergrund haben. Ich kann aber nicht einfach im Hintergrund sagen.
Ich bräuchte eher so Meeresrauschen, glaube ich.
Genau, da haben wir auch schon mal mit experimentiert. Wir haben sogar auch die Vögel mal versucht, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Notaufnahme abzuspielen, weil da gibt es wirklich immer wieder Probleme mit Aggression und wirklich Genervtheit, was ja klar ist. Ne? Man wartet stundenlang und man braucht wirklich Hilfe und sitzt und sitzt. Da haben wir es auch mal versucht mit den Vogelstimmen. Die Patienten fanden das relativ okay, das Personal überhaupt nicht. Die haben das irgendwann von den Wänden gerissen. Das waren so Häuschen. Die fanden es nicht witzig. Also ich glaube schon auch, dass man damit Leute nerven kann. Aber an sich wollte ich nur sagen, bestimmte Elemente kann man halt einfacher ändern. Auch so einen Geruch kann man im ganzen Raum einfach ändern. Ich kann aber jetzt schwer sagen, wir müssen alle den ganzen Tag im Wald sitzen. Das wird nicht realisierbar sein. Also
kann denn so ein artifiziell eingespieltes Geräusch zum Beispiel oder künstlicher Baumharzgeruch oder so, kann das denn die gleiche Wirkung entfalten wie echter, natürlicher?
Also bis jetzt legen die Daten eigentlich immer nahe, dass das reale, wirkliche Rausgehen in die Natur das Beste ist, was wir machen können. Also da kommt auch kein Substitut sozusagen ran. Andererseits ist ein bisschen Naturexposition anstatt gar keinem schon auch wahrscheinlich günstig. Und man muss sich wirklich mal fragen, 80-90% ist ein Europäer in Innenräumen. Und wenn wir uns klar machen, dass Natur irgendwie gesund ist, dann sollte man, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass man am Tag auch ein bisschen Grün abkriegt. Und es reicht wirklich wahrscheinlich auch das einfache Rausgehen.
Also auch in der frischen Luft.
Genau. Die Menge draußen sein macht eine signifikante Veränderung des präfrontalen Kortex. Und das ist eine Struktur, die unheimlich relevant ist. Also wenn wir Schulbildung bei Kindern betreiben, stärken wir den präfrontalen Kortex. Das heißt, wir finden eine Assoziation zwischen der Menge der Zeit, die wir draußen waren, und der Güte dieser präfrontalen Hirnstruktur. Das heißt also, ich mag sonst wo ungünstig leben, weil ich es mir vielleicht auch nicht leisten kann, an einem schöneren Ort oder grüneren Ort zu leben. Trotzdem habe ich aber ja die Wahl am Tag, wie viel Zeit verbringe ich draußen. Das heißt, das Aufsuchende und einfach nur raus an die frische Luft gehen, scheint auch schon einen guten Effekt zu haben.
Simone Kühn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup in Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war die Umweltneurowissenschaftlerin Simone Kühn. Sie hält eine Professur für neuronale Plastizität am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitet in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch jungen Forschungsbereich Umweltneurowissenschaften.
RBB24 Inforadio im Gespräch.
Mehr Zurückweisungen an den Grenzen, Kritik aus den Nachbarländern. Die Bundesregierung will den Kurswechsel in der Asylpolitik. Was bedeutet das für Schutzsuchende, für unsere Gesellschaft und für den Arbeitsmarkt? Ist das noch Humanität oder Abschottung oder ein Gebot der Vernunft? Darüber diskutiert Sascha Hingst mit seinen Gästen am Donnerstag um 18 Uhr im Piscator-Saal. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, eine dicke Wolkendecke liegt über uns und immer mal wieder gibt es Regenschauer. Vereinzelt können auch Blitz und Donner am Himmel zu sehen und zu hören sein. Die Höchstwerte heute Nachmittag 22 Grad, bei Regen kühlt es allerdings schnell ab. Das Ganze bei böigem Südwestwind. Morgen dann erst noch Wolken, aber später kommt auch die Sonne raus. Morgen meist trocken, 18 bis 21 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest. Über 60 Minuten plus Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben sind es 30 Minuten mehr. Südliche A10 Richtung Werder zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam plus 15. A13 Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Barutmark 20 plus. Langer Stau auf der B5 Richtung Nauen zwischen Dalburg-Döberitz und Priort. Knapp eine Stunde plus. Es gab dort einen Unfall. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie Türen und Fenster geschlossen halten. Mehr dazu gleich in unseren Nachrichten. In Berlin ist der Berufsverkehr im Gang. Auf dem Stadtring stockt es Richtung Wedding. Ab Detmolder Straße 15 Minuten plus auch entlang der Autobahn Staus.
Es ist 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Der Amoklauf in einem österreichischen Gymnasium hat tragische Ausmaße. Mehrere tote Kinder, viele schwerverletzte, Dutzende traumatisierte Schüler. Das Drama ereignete sich heute Vormittag in Graz. Damit beginnen die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bei Schüssen an einer Schule in Graz in Österreich sind nach neuen Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fechtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Jahr davor. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden, nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichtes in dieser Streitfrage geprüft hat. Laut Gericht hatte der Senat einen Antrag des AfD-Abgeordneten Wallendar zu Unrecht abgelehnt. Wallendar wollte die 20 häufigsten Vornamen der deutschen Verdächtigen bei Messerstraftaten im Jahr 2023 wissen. Die Begründung des Senats, dass durch eine Namensnennung einzelne Menschen identifiziert werden könnten, reichte dem Gericht nicht aus. Die Innenverwaltung teilte mit